Ausbahnkurti, wer ist er? Das klingt so ähnlich wie Papa was a Rolling Stone, also ähnlich ein Groove, oder?
Ja, stimmt. Warte, muss ich überlegen, Papa ist a Rolling Stone.
Wer ist er? Egal.
Ja, stimmt, ist ähnlich. Aber das ist so diese typische 70er-Jahr-Soul-Funk. Musik gewesen. Das war schwarze Musik, das waren immer so relativ einfache Grooves.
Ja. Apropos Grooves, Du spielst selber auch Bassgitarre.
Ich spüre ein bisschen Bassgitarre, ja? So zur Gaude.
Also du hast den Groove auch drauf?
Ja, den hätte ich schon drauf. Also ich spiele so recht gute Musik, ich bin eine faule Sau und übe nicht und wenn es mir zu komplex wird, scheiße ich gleich drauf, wie man so sagt. Also ich spiele die Nummern, die technisch das spielen kann und das passt Gott sei Dank mit meinem Musikgeschmack zusammen.
Schön. Na gut, vielleicht wirst du dann ein richtiger Radio-Soul-Fan, weil man so Musik auch oft spielt. Ne?
Ja, besser Radio-Soul und nicht Radio-Soul.
Genau, richtig, ja. Aber dass dieser ähnliche Klang ist gewünscht.
Ah, okay, ja, super.
Genau. Ja. Weißt du eigentlich, dass Soul steht für sozial, ökologisch, lokal, werteorientiert?
Okay. Ja, okay.
Also denken, aufklären, bilden.
Mhm. Also ihr habt einen Bildungsauftrag.
Ja, so genau, den haben wir ernst. Ja. Richtig, genau. Ja, und das ist es. Und ich glaube auch, dass unser heutiges Interview in die Richtung ganz gut passt. Wir haben schon gesagt, ein Bildungsauftrag auch in die Richtung, wer sind denn wir selbst, die Menschen? Ja, welches Menschenbild haben wir? Wie entwickelt sich das gerade? Offensichtlich dürfte sich das auch aufgrund der ganzen Situationen rundherum durch die Krise und so auch verändern. Oder bleiben wir immer gleich?
Es wäre jetzt, also wie es losgegangen ist mit dem ganzen Corona-Wahnsinn rund um uns, hat sich der Herr Thüringer im ersten Moment gedacht, endlich. Es steht alles still.
Ja.
Es steht alles still. Was wird jetzt mit den Menschen passieren? Sie hätten jetzt theoretisch die Zeit, nachzudenken.
Genau.
Mir wurde dann aber relativ gleich klar, dass das nicht passiert, weil ja nicht alles stillgestanden ist. Es war ja dieser Lockdown, war ja kein wirklicher Lockdown. Es war so ein halbherziger Lockdown. Wir machen ein bisschen einen Lockdown. Ja, aber das geht halt nicht wirklich. Nicht? Entweder ich mache einen Lockdown, dann bleibt wirklich 14 Tage jeder zu Hause und keiner ritzt sich einen Meter. Also das wäre, wenn jetzt zum Beispiel anstatt dieser Viruspanik ein Atomkraftwerk in der Tschechei zerfetzt hätte, dann waren alle daheim geblieben. Da war keiner mehr rausgegangen.
Okay,
ja. Es will sich ja keiner opfern, sozusagen. Ja. Ja. Wir haben uns entschlossen, gewisse Berufsgruppen zu opfern sozusagen, obwohl nichts war und trotzdem irgendwie das Leben, das öffentliche aufrechtzuerhalten. Daher hatten wir nicht wirklich die Gelegenheit, uns zurückzulehnen in einen geschlossenen Raum mit der Familie und über gewisse Dinge einmal zu reden und über sich selber nachzudenken, sondern wir waren ja eigentlich immer mit der Außenwelt in Kontakt und das Überthema war eben die Angst und die Panik vor einer Erkrankung. Ja. Also der Wunsch, der hat sich eigentlich für mich sehr schnell aufgelöst. Ja. Aber tendenziell glaube ich, was jetzt im Gang ist, ist ein Prozess, der vielleicht durch diese Maßnahmen auch beschleunigt wurde, ja, dass sie das humanistische, das liberale Menschenbild jetzt relativ schnell, glaube ich, wandeln wird. Also dass es nicht mehr darum geht, dass der Mensch sozusagen, der Einzelne, das Individuum, das Zentrum des Universums ist, der Gestalter seines Lebens ist, der Gestalter seiner Umwelt, der Gestalter der eigenen Realität, sondern dass es eine Verbindung geben wird zwischen Biologie und Computertechnologie. Das heißt, dass wir uns herunterbrechen wird auf einen Algorithmus sozusagen.
Glaubst du das wirklich?
Ja. Das ist die Gefahr, weil ja die Biologen jetzt eigentlich schon sehr da in die Richtung gehen, zu sagen, Lebewesen sind eigentlich in Wirklichkeit Algorithmen. Es passiert im Gehirn immer ein Ja oder Nein, also eine 1 oder ein 0. Ja? Und das rechnet dann sehr schnell. Also wir werden uns auf das einmal jetzt die nächste Zeit wahrscheinlich herunterbrechen, was uns in manchen Bereichen sehr dienlich sein wird. Zum Beispiel Berufe werden wegfallen, die eine Maschine, ein Algorithmus besser machen kann. Also ein Chauffeur wird keiner mehr brauchen, weil der Chauffeur kann schlechte Laune haben, kann schlecht sehen, kann vom Vortag angesoffen sein, kann unaufmerksam sein im Straßenverkehr, weil er fesche Codes gerade vorbeigeht. Das macht das selbstfahrende Auto nicht. Das ist immer gleich gut drauf, daher baut es weniger Unfälle. Ja. Ja? Weil die Unfälle, die jetzt mit selbstfahrenden Autos passiert sind, sind nicht deswegen, weil das selbstfahrende Auto einen Fehler gemacht hat, sondern das selbstfahrende Auto noch nicht berechnet hat, dass die rundherum einen Fehler machen, nämlich die Menschen, die sich im Straßenverkehr bewegen. Wenn nur mehr selbstfahrende Autos sind, gibt es keine Unfälle mehr. Also in dem Bereich ist es gut. Es wird auch so sein, dass wir jetzt, was wir jetzt noch von außen machen, diese Selbstoptimierung auf körperlicher Ebene. Also da gibt es ja diese Uhren, die überwachen, den Puls überwachen, die sagen, wie viele Stockwerke bist du schon gegangen, was hast du heute gegessen. Das wird sicher noch weiterentwickelt. Und ich glaube, dass diese Dinge, die jetzt noch im Außen sind und unser Leben eigentlich schon sehr bestimmen, mir sagen, wie viele Schritte ich noch machen muss, irgendwann mal in uns drinnen sein werden. In Form von einem Chip oder was auch immer. Das heißt, dass wir uns selber freiwillig von einem Algorithmus überwachen lassen, aber nicht um überwacht zu sein, sondern um ein bequemeres, ein gesünderes und vielleicht sogar ein Leben zu haben, wo wir mehr Leistungsfähigkeit haben als bis jetzt. Dass wir so eine Art Übermensch produzieren aus der Verbindung von Algorithmus und dem eigenen Sein. Also das, ich glaube, dort geht es jetzt einmal momentan hin.
Ja. Naja, es ist vielleicht natürlich logisch, wenn man sagt, der Mensch ist ähnlich wie eine Maschine zu betrachten, da kann der Computer die 0 und 1 natürlich viel schneller auslesen und viel effizienter, das ist klar.
Genau.
Aber ist es nicht auf der anderen Seite auch eine doch eine große Bewegung zu merken, dass die Menschen wieder sagen, naja, bitte vielleicht doch zurück zur Natur oder was macht den Menschen aus? Wo ist er denn außergewöhnlich im Vergleich zu einer Maschine? Ist es das Bewusstsein, das wir haben, das wir entwickeln, das vielleicht sogar unendlich weit entwickelt werden kann und der Mensch ist ganz was anderes. Das ist nicht nur ein materielles Ding, sondern da ist auch ein Geist und eine Seele dahinter und das dürfen wir auch erforschen und wir wollen eigentlich gar nicht jetzt irgendwas geimpft bekommen, sondern ich baue auf mein eigenes Immunsystem, ich möchte gern frei mich bewegen können, ich möchte mehr Vertrauen in meinen Körper haben, dass er selbst etwas abwehren kann, weil ich einfach immer geschaut habe auf meinen Körper und ich glaube auch, du magst das in die Richtung, dass du eigentlich auch gerne eher am Land lebst und nicht so in der Stadt bist und ein bisschen mehr Natur hast, oder? Bist du nicht ein naturverbundener Mensch?
Ja, das stimmt alles und es gibt auch viele Menschen, die das wahrscheinlich wollen und machen, aber es hat seinen Preis. Du musst aus der Komfortzone raus. Du musst dich für ein unbequemes Leben entscheiden. Das hört sich alles so romantisch an, ein Leben in der Natur, einen eigenen Garten haben, vielleicht Tiere halten. Diese romantische Sicht haben meistens die Menschen, die noch nie einen Garten gehabt haben, die noch nie ein Tier geschlachtet und getötet haben, die glauben, ah, man kann ja die eigenen Hühner, und da kann man, ja. Also, die in der Stadt, jetzt sage ich im 7. Bezirk, die Bobos, die da umeinander rennen und von Nachhaltigkeit und mehr Naturnähe, aber in Wirklichkeit im 7. Bezirk leben und nicht eine Woche im Wald ohne Schlafsack überleben würden, die wissen nicht, von was sie eigentlich reden, weil es fehlt ihnen in Wirklichkeit diese Erfahrung. Und ich glaube, es hört, sagen wir wieder beim Eigeninteresse, es hört die Liebe zur Natur, die Liebe zu einem freien Leben im Einklang mit der Natur, mit anderen Lebewesen, dann auf, wenn es unbequem wird und wenn du aus Eigeninteresse ein besseres Angebot für dich hast, was dich weniger Energie kostet, ja, und dir nützt.
Ja, sicher. Effizienz ist natürlich ein Mechanismus, der immer zählt und Komfort. Ja, aber wenn man vielleicht erkennt, wenn man einen Weg geht, der jetzt bequem ist, zum Beispiel auf der Couch liegen und dafür kriegt man einen Bierbauch und nachher muss ich aber ins Fitnessstudio gehen, das wieder runter trainieren, dann merke ich im Gesamten gesehen, ist das andere eigentlich effizienter gewesen.
Ja, aber die auf der Couch liegen, die Couch Potatoes, ja, diese eine Netflix-Serie nach der anderen einziehen am Wochenende und nichts tun und dann irgendwann mal platt werden, Gelenkschmerzen haben, die werden ja nicht bestraft, weil sie dürfen ja dann zum Arzt gehen, da gehen wir dann, haben wir ein Gesundheitssystem, was in Wirklichkeit ein Krankheitssystem ist, wo es dann irgendein Medikament gibt, wo es die Symptome wieder mildert, dass ich wieder auf die Couch zurückgehen kann.
Richtig.
Genau, wenn es das nicht gäbe, nämlich dieses Angebot, ich kann dir helfen, es hat nur seinen Preis, wenn es es nicht gäbe, dann würde keiner auf der Couch liegen.
Ja, also es geht eigentlich um die Selbstverantwortung, die wird einem abgenommen.
Dadurch. Ja, in dem Moment, wenn ich in einem Haus lebe, wo es eine Gasetagenheizung gibt oder Fernwärme und ich bin mit Wärme im Winter versorgt, ich muss nicht Holz hacken, kann ich auf der Couch liegen. Wenn ich aber die Option habe, entweder ich liege jetzt auf der Couch und jemand erfriere oder ich gehe Holz hocken, werde ich irgendwann einmal Holz hocken gehen. Und das ist ja jetzt das Dilemma, in dem wir mittlerweile ja global drinnen stecken, weil sich diese Welt sich da jetzt auch in die Regionen, die halt noch früher dritte Welt waren und Armut, wo ganz einfache Strukturen mittlerweile auch ausbreitet. Ich glaube, die meisten zuckerkranken Kinder gibt es mittlerweile in Indien, weil die so viel Scheißdreck fressen. Ja. Wenn du in so einer Struktur lebst und sich immer mehr und mehr ausbreitet, dann wird es zu einer Lebensnormalität, ja, und es ist dann sehr schwer auszubrechen, weil das Angebot so groß ist.
Ja, also ja, es gibt einen gesunden Bereich, einen grünen Bereich, den man halt finden muss für sich selbst oder für den Menschen halt auch. Also das halt
ja, es gäbe ja jetzt
mit Maß und Ziel, oder?
Das wäre sowas. Nehmen wir jetzt jetzt müssen wir wieder auf diese Ausnahmesituation kommen, Thema Corona-Maßnahmen. Das Logischste wäre gewesen, auch wenn es jetzt in akut nicht hilft, aber jetzt eine Kampagne im ORF zu starten, mein Immunsystem. Dass man den Österreichern lernt, was ist ein Immunsystem, ja, warum gibt es so viele Autoimmunerkrankungen, was belastet das Immunsystem, wie kann ich es stärken, was für ein Lebensstil unterstützt mein Immunsystem, welcher belastet es. Da könnte man jetzt eine unglaubliche Serie machen, aber mir dann lieber Tode zählen. Und es kommt immer erst, wenn der Impfstoff kommt.
Dann haben wir
das haben wir wieder genau
in dem System wieder abgegeben.
Ja, genau. Und es ist natürlich viel einfacher, ja, zu warten, dass irgendwer sagt, da haben sie jetzt einen Impfstoff, ah super, kann schon wieder nichts passieren, bin ich schon wieder safe, ja, anstatt sie jetzt mit dem eigenen Immunsystem auseinanderzusetzen. Ja. Ja, da müssten aber einige Dinge zusammenspielen. Dann müssten die verantwortlich sind für die öffentliche Meinung, anders funktionieren, als sie selbst funktionieren. Weil die funktionieren auch so wie die Hörer. Also, oder das Zuseher. Also die, die das Fernsehen machen, ja, funktionieren genauso wie die, die zuschauen.
Ja, da sieht man ja auch.
Ja, diese, das ist ja eine Wechselwirkung.
Ja, richtig. Das ist ja eine Herdenbildung. Das heißt,
genau, darum sind wir mit den Schafen vom Sendungstitel gar nicht so weit weg, weil das Schaf eben, ja, die gehen im Gleichmarsch. Das rennen ein Schaf an den anderen hinterher, weil das Schaf das braucht.
Ja. Da sagt man auch den Medien nach, ne, dass sie die öffentliche Meinung bilden und damit auch das Bewusstsein bilden und damit eigentlich etwas bilden, was sie vorgeben. Und das muss halt immer alles richtig sein. Also man glaubt ja oft, das, was in den Medien gesagt wird, ist immer 100% richtig. Ich glaube, da braucht es auch ein bisschen ein kritisches Auge.
Gibt es teilweise, weil der Mensch mittlerweile eine Möglichkeit hat, sich woanders zu informieren und nicht nur über die, wir nennen es jetzt so blöd, Mainstream Medien, ja, aber man kann halt auch mal anders recherchieren, das ist auch wieder anstrengend, aber ein Großteil der Bevölkerung hat seine Information aus den Medien. Und gerade der ORF zum Beispiel hat einen Bildungsauftrag, das verstehe ich, das ist auch gar kein schlechter Grundgedanke, ja, einfach Wissen zu vermitteln. Ja. So wie die Sendung mit der Maus, was geben wir für Kinder, das wie mit einer Schere gemacht.
Das ist ja gut.
Das ist der Bildungsauftrag. Aber jetzt gerade auch in der Ausnahmesituation sehen wir, dass da ein ganz anderer Auftrag dahinter steht, nämlich nicht den Bildungs-, sondern den Erziehungsauftrag. Ja? Die wollen mich erziehen, die wollen einen Mann mit 56 Jahren zu etwas erziehen. Wir werden behandelt wie kleine Kinder. Ja? Und das ist vollkommen falsch. Und das geht irgendwann nach hinten los.
Na gut. Ja, also Erziehungsauftrag, wir müssen den Weg finden, was stimmt eigentlich noch mit dem, was wir selbst fühlen? Wo spüren wir uns selber noch und was ist da jetzt noch angebracht? Wo ist die Grenze zur Menschenwürde?
Im Prinzip ist die Menschenwürde auch nur eine Behauptung. Genauso wie Menschenrechte eine Behauptung sind. Das funktioniert nur solange die Behauptung am Leben erhalten wird durch die Geschichten, die darüber erzählt werden. Ja, in einer Extremsituation, so wie die Behauptung der Demokratie in Österreich, ist in dem Moment, wenn es diese Maßnahmen gibt und wir jeden Freitag Befehlsausgabe haben, weil der Herr Innenminister zu uns spricht, ist die Geschichte, die Behauptung der Demokratie erledigt. Wir haben de facto eine Diktatur gehabt, auch wenn nur eine temporäre Diktatur. Aber wenn einer sagt, ich darf nicht mehr aus dem Haus, außer es gibt 4 Punkte, wann ich aus dem Haus darf, dann ist es eine Diktatur. Dann hat das nichts mehr, weil mir hat keiner gefragt, ob ich das will.
Ja. Man sieht ja auch dann in so Krisenzeiten, in Extremsituationen, wie die Systeme eigentlich wirklich funktionieren. Also man kann schon jetzt besser erkennen, dass wir da eigentlich in einer Scheindemokratie leben. Also es ist keine direkte Demokratie, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Und wie das Leben so eigentlich in vielen Bereichen mehr Schein ist als Wirklichkeit, das werden wir uns auch noch anschauen. Mhm. Jetzt machen wir wieder Musik. Ich habe wieder einen coolen Song für dich.
Kurt Hauenstein, Supermax.
Supermax, jawohl. Richtig, mit Love Machine, lass mal singen. Der Kurt Hauenstein, ein Österreicher.
Auch schon tot.
Ja, auch schon tot, leider. Mhm. Aber jetzt lassen wir ihn wieder aufleben.
You can't.